NDR Info. Redezeit.
Macht Social Media uns radikal, der Umgangston im Internet? Das ist das Thema heute in Ihrer Redezeit. Ich bin Andreas Kuhn, wünsche Ihnen einen guten Abend und weise nochmal darauf hin, dass wir heute auch mit dieser Sendung die NDR-Debatte, die aktuelle NDR-Debatte fortführen. Da geht es ja in der Tat um die Sprachregelungen oder auch Nichtregelungen im Internet seit einigen Tagen. Da gibt es ja durchaus eine gewisse Radikalisierung. Und deswegen fragen wir eben heute Abend in der Redezeit, macht Social Media uns alle irgendwie radikaler? Was ist mit dem Umgangston im Internet? Darüber wollen wir mit Ihnen reden. Was haben Sie erlebt? Diskutieren Sie auch über das Netz? Und wenn ja, wie? Kommentieren Sie das Verhalten anderer Leute? Und wenn ja, was sagen Sie? Welche Worte wählen Sie? Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777. 08000 441777. Macht Social Media uns radikaler? Der Umgangston im Internet. Das World Wide Web bietet ohne Frage unendliche Weiten, in denen wir uns grenzenlos bewegen, informieren, aber wohl offensichtlich auch austoben können, soweit so zweifelhaft. Denn der Begriff grenzenlos, der scheint auch auf die Umgangsformen zu passen. Rüder Umgangston ist dabei eigentlich zu harmlos für das, was täglich in den sozialen Medien oder in den Kommentarrubriken zu lesen ist. Da gibt es Drohungen, Beleidigungen, Hassausbrüche, leider alles an der Tagesordnung. So manche an und für sich interessante Debatte, die sinkt durch die Wutkommentare auf ein kaum erträgliches Niveau. Was treibt Nutzer eigentlich dazu, so gegen andere zu hetzen? Wir wollen mal hören, wie sind Ihre Erfahrungen und Meinungen?
Also ich habe das Gefühl, dass da der Ton rauer ist als in echt, weil man eben sein Gesicht nicht zeigt und man wird auch nicht so unmittelbar zur Rede gestellt, wenn man was sagt.
Ich finde ihn sehr aggressiv im Moment und ich finde, gerade auf Facebook sollte das auch teilweise eingeschränkt werden.
Ja, es führt zu eher freieren Meinungsäußerungen, ohne wirklich soziale Regeln dabei in Betracht zu ziehen. Also mehr Ehrlichkeit vielleicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Vielleicht beides ein bisschen.
Ich habe auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass es so viel produktiven Austausch gibt.
Ja, ich meine, wir leben in einer Demokratie. Jeder kann irgendwie seine Meinung sagen. An sich ist es gut, aber es enthemmt.
Manchmal habe ich das Gefühl, bei YouTube ganz besonders, dass dann nur das Gesindel sich da rumtreibt und dann einfach rauslassen möchte, was einem gerade so unreflektiert im Kopf rumschwirrt. Also mich kotzt es an, wenn ich YouTube-Kommentare lesen muss.
Weil alle anonym sind, denken einige, dass sie halt so richtig vom Leder reißen können. Und ich würde mir halt wünschen, dass das irgendwie nicht mehr anonym ist und dass die Leute mal wieder irgendwie zum anständigen Ton zurückkommen.
Die Redezeit heute innerhalb der NDR-Debatte der Woche. Wir fragen, macht Social Media uns radikal, der Umgangston im Internet? Das waren erste Meinungen, die hat Thomas Jähn gesammelt. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie mitreden wollen in der Redezeit, das ist Ihre Sendung, dann rufen Sie uns kostenlos an 08000 441777. 08000 441777. Wie Sie können diskutieren mit unseren Expertinnen und Experten. Dr. Katharina Katzer, die Soziologin, Sozialpsychologin und Autorin der Studie von Cyberpsychologie. Guten Abend, Frau Dr. Katzer.
Guten Abend.
Ja, was läuft da ab im Netz? Was ist da passiert? Normalerweise hatte man ja das Gefühl, dass in Deutschland die Menschen eigentlich, wenn überhaupt, relativ ruhig vor sich hin diskutieren, wenn sie überhaupt diskutieren. Was ist da jetzt im Netz passiert, dass da alle Dämme brechen?
Ich meine, zum einen ist es ja so, dass online nicht jeder gleich zum Hater oder zum Pöbler wird, aber es ist ganz klar, dass bestimmte cyberpsychologische Prozesse solches Verhalten fördern. Einige Herrschaften haben das ja schon erwähnt, also alleine das Sitzen vor dem Bildschirm lässt Hemmungen schwinden, weil ich körperlich nicht in der Situation beteiligt bin. Ich sehe natürlich auch nicht die Reaktion meines Gegenüber. Das heißt, wir sehen, dass diese digitale Empathie im Netz auch zum Teil verloren geht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wir tauchen natürlich auch in eine Gruppe ein, in eine große Netzgemeinde, die auch unserer Meinung ist. Das heißt, wir fühlen uns natürlich auch bestätigt. Das steigert auch unser Selbstwertgefühl und das spornt natürlich an, auch mehr zu tun. Gleichzeitig, und das ist das Verrückte, geben wir natürlich auch Verantwortung an die Gruppe ab. Denn wir sind es ja nicht alleine, die das tun. Die Gruppe ist ja eigentlich die, die angefangen hat. Wir machen ja eigentlich nur mit. Also es sind verschiedene Prozesse, die hier daran beteiligt sind.
Ist das ein Stück weit der alte Stammtisch, den wir kennen, an dem ja auch manchmal über sämtliche Anstandsregeln hinweg diskutiert wurde?
Natürlich ist es schon so ein bisschen eine Erweiterung des Stammtisches beim Bierchen, wenn man abends so ein bisschen eine lockere Zunge hat und über bestimmte Themen spricht. Aber das Problem ist natürlich, dass im Netz es schon ein bisschen anders abläuft. Und vor allen Dingen im Netz trifft es natürlich auch unglaublich viel Gehör. Das heißt, die Meinung, die ich hier äußere, die Diskussion, die ich anstoßen will, aber die eigentlich gar keine Diskussion ist, weil einfach ganz wilde Hasskommentare hineingeworfen werden, die können unglaublich viele hören und sehen. Und viele Menschen fühlen sich dann auch angesprochen und darauf auch zu reagieren. Gerade wenn sie bestimmte Ängste und Sorgen haben oder auch bestimmte Wut empfinden, die lassen sich natürlich dann auch eher anheizen, im Netz da mitzumachen. Das ist schon eine andere Situation als am Stammtisch.
Markus Gerstmann, Medienpädagoge vom Servicebüro Jugendinformation in Bremen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Jugendlichen gemacht in diesem Zusammenhang?
Natürlich erleben wir, dass Jugendliche natürlich auch schimpfen, beleidigen, auch Hater-Kommentare machen oder eben natürlich das bekannte Cybermobbing begehen. Aber in der Regel suchen sie gerade einen Weg und probieren sich aus. Und sie erleben das Netz einfach als ihr Raum und sind dann verwundert, wenn was passiert oder sie selber einen Kommentar schreiben und die Auswirkungen dann erleben, weil sie sich das überhaupt nicht vorstellen können, welche Dimension ein Kommentar im Netz hat. Und da müssen wir natürlich aufklären, da sind wir in der Diskussion, versuchen sensibel zu machen und das Netz wieder in den Alltag von den Jugendlichen zu holen. Das sind manchmal so Klassiker, dass wir sagen, würdest du das am Plakat machen? Das sind ja immer noch die alten Sachen, die wir schon seit Jahren sagen, versuchen wir den Jugendlichen zu vermitteln und sie sensibel dafür zu machen.
Geraten die also tatsächlich eher zufällig in einen Bereich, der nicht mehr vertretbar ist?
Also ja, man kann ja nie für die Jugend reden, sondern es sind immer ganz viele kleine Teilgruppen. Es gibt die Masse, die, glaube ich, sehr kompetent mit dem Netz umgeht und auch sehr gewissenhaft da drin ist. Aber es gibt natürlich ganz viele Jugendliche, die auch erstmal aus Langeweile zum Beispiel Hasskommentare schreiben, um zu sehen, was für Reaktionen sie auslösen und kriegen dann ein Feedback davon und erleben, dass sie handlungswirksam sind, was natürlich erstmal was Positives für den einzelnen Jugendlichen ist, aber natürlich die Auswirkung viel schlimmer ist, als sie erwarten und da müssen wir sie dann wieder einfangen.
Stefan Krücken ist Verleger vom Ankerherz Verlag, Publizist und arbeitet zusammen mit Captain Schwand. Den haben sie aber auch ins Internet geschickt und dort lässt er auch gerne seine Meinung zu hören und kriegt dann auch entsprechende Reaktionen. Erstmal guten Abend, Herr Krücken, natürlich auch Ihnen. Ja, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Sie haben ja auch regelrechte Shitstorms geerntet mit dem Captain Schwand.
Ja, sicher. Wir alter Captain nimmt kein Blatt vor den Mund. Und wer austeilt, der muss auch einstecken können. Im Großen und Ganzen, wir haben eine ganz schöne Community eigentlich beim Captain Schwand, auch bei Ankerherz. Wir achten darauf, wir pflegen die auch. Aber es ist auch schon passiert, dass wir Shitstorms haben. Das ist keine Frage. Wir waren vor kurzem zum Beispiel auf einer Reise. Wir haben ein Buch, arbeiten an einem Buch, sind über Nordatlantik gefahren, über die Färöerinseln nach Island. Es legt die Fähre auf den Färöerinseln an und wir gehen an Land und posten ein Bild und sind auf den Färöerinseln. Und ehrlich, ich habe mir nichts dabei gedacht. Es war echt schöner. Ja.
Ja.
Und dann jetzt ja wunderbar. Aber es gibt ja da diesen Grindwalfang, der nicht schön ist. Den finde ich persönlich übrigens auch nicht schön. So, dann dauert das ein paar Minuten, dann kommt der erste Kommentar: Ihr wartet im Blut toter Tiere. Ich habe da weder Blut gesehen noch so. Also, ne, aber dann steigerte sich das in einem Maße, dass wir dann, er hat das dann auch in der Kolumne in der Morgenpost, die er samstags hat, dann beschrieben. Da geraten Dinge außer Kontrolle, weil Leute irgendwie so eine Agenda haben und dann auf so einen Autopilot gehen.
Und provozieren Sie denn mit dem Captain ganz bewusst manchmal Reaktionen oder stellen Sie einfach eine Meinung zur Diskussion und hoffen, dass das in einem vernünftigen Rahmen abläuft?
Nein, ein alter Seemann, Captain Schwand ist 79 Jahre alt. Was wir da machen, ist seine Meinung. Und der ist ein älterer Herr, der hat eine sehr dezidierte Meinung. Aber er ist auch bemüht, sachlich zu argumentieren. Wir haben einen offenen Brief an den Gauland von der AfD zum Beispiel publiziert, der durchs Netz gegangen ist, der sehr, sehr viel Beachtung fand. Und er hatte das auch ausdrücklich geschrieben, dass er sich bemüht, diese Debatte sachlich und so rational, wie es eben geht, zu führen. Weil wir halt auch wissen, wenn er diese Themen anschneidet, gerade AfD und Pegida, dass die Schnappatmung noch schneller einsetzt als sonst und das sehr, sehr schnell auf so ein Niveau von Höhlenforschern geht. Da möchten wir uns aber auch nicht drauf abseilen. Also da haben wir auf dem Niveau kann man auch dann irgendwann nicht mehr diskutieren. Das geht auch bei den Kollegen leider sehr, sehr schnell. Und wir haben uns bemüht, das sachlich zu machen. Also er bezieht Stellung. Wenn jetzt sowas ist wie in Klausnitz oder so, dann sagt er sehr, sehr deutlich, was er davon hält. Aber er versucht, sachlich zu sein.
Und die unsachlichen Reaktionen kommen aber trotzdem.
Ja, sicher. Das ist immer das.
Können Sie da nicht Regeln definieren oder ist das völlig unmöglich? Oder können Sie nicht im Grunde auch innerhalb Ihrer Community einen geschlossenen Bereich herstellen und sagen, okay, wir diskutieren nur auf einem Niveau und das müsst ihr in irgendeiner Form einhalten?
Das tun wir.
Und ich fliege dir raus?
Nein, das ist so. Also wenn Leute gerne kontroverse Meinung, gerne Debatte, ne? Wir leben in einem freien Land, jeder hat Recht auf eine freie Meinung, bitteschön. Wenn aber Grenzen übertreten werden, das heißt bedroht, beleidigt, beschimpft, alter Arsch, also
sprechen Sie ruhig offen.
Lieber nicht. Also da kommen schon derbe Sachen, da kommen wirklich derbe Sachen. Das ist immer dasselbe, es sind immer Witze übers Alter oder zu viel Seeluft. Captain Blaubeer ist so eine ganz beliebte Beleidigung, warum auch immer, aber Captain Blaubeer ist ja toll.
Ja, ja, eigentlich schon, ja klar.
Also immer so ein bisschen Bullshit-Bingo, man weiß auch schon immer so ein bisschen, was kommt. Wir schmeißen die Leute aber konsequent raus. Wir kündigen das dann auch oft an. Also er hat das auch geschrieben. Er sagt, okay, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wenn die Grenze überschritten ist, dann, bei Anke Herz auch, wir schmeißen die Leute raus. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, weil es gibt ja Leute, die wollen auch gar nicht diskutieren. Die wollen nicht diskutieren, die wollen Druck ablassen, die wollen provozieren, die wollen eine Meinung loswerden, die wollen auch eine Debatte kaputt machen. Gibt ja gar keine Debatte mehr, wenn ich so argumentiere, auf so einem Niveau, wo geht das noch hin?
Katharina Katzer, kann man solche Leute sperren eigentlich? Ist das technisch möglich jetzt erstmal die Frage?
Ja.
Oder kommen die immer wieder rein?
Tun können sie alles. Also wir haben natürlich verschiedene Filtersysteme. Also die Netzwerke könnten einiges tun. Nur die Frage ist natürlich, inwiefern wird hier dann die freie Meinungsäußerung beschnitten? Das kommt ja häufig dann als Antwort. Ich meine, im letzten Jahr im November hat ja sogar Erik Schmidt, der ehemalige Google-Chef, gefordert, wir brauchen Filtersysteme gegen Hass im Netz. Also wir sind ja schon auf dem Weg und Sie machen das ja auch vollkommen richtig in Ihrem System oder in Ihrem Netzwerk. Filtern Sie die Leute raus, also Sie schmeißen die raus. Hm. Ich meine, gut, Sie können natürlich wiederkommen, wenn Sie sich unter einem neuen Namen anmelden, ja. Aber je häufiger man die rausschmeißt, irgendwann verliert man auch die Lust. Und man kann vielleicht nicht alle abwenden, aber ein paar kriegt man schon in die Spur gebracht.
Thema heute in der Redezeit innerhalb der NDR-Debatte macht Social Media uns radikal. Es geht um den Umgangston im Internet, der in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, ja, deutlich gelitten hat, sage ich mal vorsichtig. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns gerne an. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist wie immer die 08000 441777. Am Telefon ist jetzt Karin Krane aus Meldorf. Guten Abend.
Ja, auch einen guten Abend. Ist ganz interessant, was die Dame da eben gerade gesagt hat. Also ich sag mal so, freie Meinungsäußerung ist absolut in Ordnung, aber ich denke, alles hat seine Grenzen.
Absolut.
Und wenn da das Gesetz überschritten wird und ich denke, wenn es um Beleidigung, verbale Beleidigung geht oder Drohung, Beschimpfung, dann ist auf jeden Fall das straffällig meines Erachtens. Mhm. Wenn ich im Alltag einen Menschen mit du Schwein beschimpfe vor allen Leuten, kann der mich anzeigen und das auch zu Recht. Ja? Meines Erachtens, also wenn ich meine Meinung im Internet kundtue, dann schreibe ich grundsätzlich auch meinen Namen darunter. Mhm. Ja? Warum macht der Gesetzgeber, und das hätte er schon lange, lange tun müssen, nichts dagegen, dass die ganzen Netzbetreiber, ob Google, Facebook oder nicht dazu verpflichtet werden, so etwas gar nicht zuzulassen. Nee, das verstehe ich nicht.
Also Sie fordern im Grunde strengere Gesetze fürs Netz.
Sowas muss doch möglich sein.
Ja, wir haben hier auch eine Reaktion auf einen unserer Beiträge aus den vergangenen Tagen von TG. Der hat geschrieben, was soll all dieses ständige Gejammere von Hetze und Hass? Straftaten im Netz und anderswo werden auch weiterhin geahndet, andere Meinung glücklicherweise nicht. Und das ist ja auch gut so. Katharina Katzer, ist das die richtige Sichtweise auf das Thema, dass man sagt, okay, man kann natürlich auch gegen verbale Übergriffe im Netz vorgehen, rechtlich vorgehen? Und wenn die Meinung sachlich vertreten ist, dann ist das ja auch richtig, dass man sie zu Worte kommen lässt.
Also ich denke, da sieht man zum Teil auch, dass so eine Art Common Sense besteht, so eine allgemeine Akzeptanz. Ja, man kann ja rumpöbeln und irgendwie ist das ja im Netz alles gar nicht so schlimm und es gibt ja Gesetze, die man anwenden könnte. Nur ein Problem ist, wir sehen ja, dass wir viele Täter gar nicht bekommen. Entweder, weil sie anonym sind, weil sie eben nicht unter ihrem Klarnamen, unter ihrem echten Namen agieren oder weil einfach die Polizei und die Rechtsverfolgung keine Möglichkeiten haben, die Leute zu stellen. Also wir haben technisch wirklich hier zum Teil echt große Probleme. Und ich glaube, diese digitale Moral oder das, was hier im Netz sich entwickelt, dass wir eben keine Moral mehr haben. Ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen uns selber an die Nase fassen, auch mehr Zivilcourage zeigen und sagen, wir wollen das nicht. Also einfach nur zu sagen, das Netz ist frei. Damit argumentieren ja auch viele, dass es eben weniger Regelungen geben soll. Und dass das, was die Hörerin eben sagte, eben nicht durchgesetzt wird. Ich meine, Mark Zuckerberg ist ja jetzt morgen bei Frau Merkel, weil es ja auch um Hasskommentare geht, die Facebook entfernen soll und es momentan nicht so schnell tut. Das heißt, die Diskussion, denke ich, ist unglaublich wichtig, dass wir die jetzt momentan führen.
Wir haben auch dazu eine Stellungnahme von Frank Krüger, hat auch auf einen unserer Beiträge aus den vergangenen Tagen reagiert. Er schreibt, die Bundesregierung wäre dumm, wenn sie nicht wenigstens versuchen würde, mit Zuckerberg über das Problem der Hetze, der Hasskommentare auf Facebook zu reden. Das sollte aber wahrscheinlich besser Frau Merkel direkt machen, nicht Sigmar Gabriel. Gut, das ist ein Randereignis. Steht aber hier drin, wollten wir jetzt auch nicht verschweigen an dieser Stelle. Markus Gerstmann als Medienpädagoge, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Ist das möglicherweise sogar, ich sag mal, von bestimmten Kreisen in Deutschland gewünscht, dass die Leute sich lieber im Netz abreagieren, als wenn sie plötzlich sagen, ach, wir könnten ja auch mal wieder demonstrieren und die Straßen vollstellen?
Ich glaube, das ist eine Unterstellung. Da würde ich keine Verschwörungstheorie jetzt aufbauen, sondern es geht, glaube ich, darum, dass wir einfach dieses Echo-Kammern haben im Internet, was Volker Zeier eben auch schon angedeutet hat. Ich bin bei Facebook, habe bestimmte Freunde. Ich schreibe was, ich kriege dafür Likes und das wird noch von dem herausgefiltert, also Algorithmus meinte ich natürlich, dass es herausgefiltert wird, was ich gut finde und das wird mir angeboten. Und dementsprechend bin ich in so einem geschlossenen Raum und kriege keine Gegenrede mehr, wenn nicht jemand auf diese Seiten geht. Ich bin ja auch ein Mensch, der nicht zu Hause sitzt und dann nach solchen Seiten sucht, wo dann die ganzen Hasskommentare sind, sondern die werden mir nicht angezeigt bei Facebook, weil ich mit solchen Menschen nicht befreundet bin. Also müssen es Menschen sein, die zum Beispiel aktiv im Netz sind, ein Counter-Speech, also eine Gegenrede halten, die auch die Sachen aufdecken, zum Beispiel zu sagen, hier, dieser Mensch ist das im Netz, arbeitet in dieser Firma und so, zum Beispiel da eine Transparenz hinzukriegen. Oder was jetzt die neue Kampagne ist, die ich sehr gut finde bei Facebook, die auch von Facebook unterstützt wird, Hass hilft. Das heißt, für jeden Kommentar, der voller Hass ist, wird 1 Euro gespendet an Flüchtlingsorganisationen und so weiter. Und das wird denen mitgeteilt, den Menschen, die einen Hasskommentar haben. Sie haben also eine Reaktion darauf, die sie nicht gewollt haben. Und das finde ich gut, so dass auch Geld gesammelt wird, eigentlich mit Hasskommentaren, und dann wird das ein bisschen ironisiert. Und es verändert sich dabei. Ich glaube, diese Debatte, die jetzt gerade geführt wird, ist total wichtig für das Internet, weil das Internet einfach so ein Selbstläufer eben war und wir eben die normalen Regeln aus dem, aus dem realen Leben ins Virtuelle, weil das eigentlich für mich eine Welt ist und das muss beides mit denselben Regeln bearbeitet werden. Und die Polizei kann sich nicht aus diesem Netz rausziehen und sagen, da haben wir kein Personal zu. Es müsste eigentlich aufgestockt werden. Wir wissen, wie schwierig diese Diskussion natürlich in knappen Zeiten ist. Aber ich finde, die Kompetenzen müssen dann angewandt werden und Polizisten müssen da ausgebildet werden, dass sie da schnell reagieren und dann einfach auch schnell einfach ein Zeichen gesetzt wird. Wenn da einfach ich einen Hasskommentar mache und einfach ein Streifenwagen einen Tag später vor der Tür steht, weiß ich, dass ich Mist gebaut habe. Und das ist eine klassische Reaktion, glaube ich. Und dann lernen wir das auch, dass einfach da eine Reaktion passieren muss.
Stefan Krücken, Sie wollten was ergänzen?
Ja, ich glaube, dass die Bedeutung der Gemeinschaft auf diesen auch gerade größeren Seiten sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das wichtig ist, Sie sprachen eben von Common Sense. Ich glaube, dass eine Gemeinschaft da auch eine gute Funktion haben kann. Also, absolut. Wir hatten einmal einen Fall, der Kapitän schrieb eine Kolumne über die ertrunkenen Kinder im Mittelmeer. Mhm. Und es gab ein Foto, das hat er dann geteilt, UNHCR, das zeigte ein Rettungsfloß und ein Kind streckt seine Hand aus und wird von einem Helfer draufgezogen. Dann kommentierte jemand, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn das Kropfzeug ersäuft, die sollen hier nicht ankommen. So. Dann haben wir blockt man das, schmeißt man das raus? Eigentlich ja. Dann hab ich ihn angerufen und gesagt, was machen wir? Und er hat das dann kommentiert und hat dadurch seinen Kommentar die Community auf diesen Post aufmerksam gemacht. Ja, mit dem Hinweis von vielem, was auch an negativen Sachen kommt, wäre das sozusagen der absolute Tiefpunkt gewesen. Was dann passierte, war sehr interessant. Die Community ist dann da drauf gegangen. Erst natürlich auch wieder viel Gepöbel, auch teilweise sachlich. Und dann erreichte uns am Montag im Verlag bestimmt 40, 50 E-Mails, weil dieser unglaubliche Kommentar hatte jemand mit einem Klarnamen und seinem Arbeitgeber abgeschickt. Und es haben sich bestimmt 50, 60 Leute die Mühe gemacht, den Arbeitgeber rauszufinden, eine E-Mail aufzusetzen und hinzuschreiben, mit Screenshots zu sagen, wissen Sie eigentlich, was Ihr Mitarbeiter unter einem Klarnamen mit Ihnen als Arbeitgeber darunter verbreitet. Ich weiß nicht, was rausgekommen ist. Wir haben die Leute dann auch ein bisschen gebremst, aber ich fand das bemerkenswert. Die Leute, denen ist das nicht egal, was passiert. Die fühlen sich auch als Gemeinschaft. Und wenn jemand so die Grenzen überschreitet, wir hätten jetzt auch anzeigen können, wir haben das auch überlegt, wir haben auch Leute schon angezeigt, wenn da wirklich massive Morddrohungen oder wenn Drohungen kommen, dann zeigen wir die auch sofort an. Mhm. Und aber bei der Gemeinschaftspflege ist es wichtig, viele lassen dann ja laufen, dann ist ja so, ich poste was und dann ist das draußen und dann
braucht ja dafür auch Zeit und intensive Pflege zu.
Ja, und man muss sich die Mühe machen und es ist manchmal auch anstrengend. Mhm. Wenn bei Ankerherz, wie viel Zeit hat man, wie viel Mühe, streitet man mit potenziellen Kunden? Ja, nein. Ich finde das aber wichtig, eine Haltung zu haben. Ich sage das auch unseren Admins. Ich finde es wichtig, eine Haltung zu haben. Mhm. Ich kann nicht so ein Forum anbieten und dann irgendwas reinstellen, was gerade heute diese Flüchtlingsdebatte, die ist ja wird ja hysterisch geführt. Das ist ja nichts, die Leute sind hier, aber wir tun so alles, das ist ein anderes Thema jetzt, nicht? Mhm. Aber auch ein Thema, warum das Netz gerade so radikal wird, weil die an dieser Debatte sich alle so aufreiben.
Ja, wollte ich nachher auch nochmal drauf kommen auf das Thema. Wir haben Hörerinnen und Hörer in der Leitung, Robin Hilz aus Braunschweig, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht oder haben Sie selber schon mal ähnliche Dinge im Netz untergebracht?
Ja, sagen wir es mal so. Ich bin 20 Jahre alt, von daher gehört das Internet natürlich zum Alltag dazu, ist nicht mehr wegzudenken. Allerdings bin ich auch, ich sage jetzt mal, auf anderen Seiten als andere jetzt vielleicht, da ich homosexuell bin und mich da auch engagiere, wir da bestimmte Seiten haben, wo man mal Aktionen bespricht, die man mal machen könnte. Und was auf diesen Seiten manchmal von Gästen gepostet wird, das grenzt schon, was heißt es grenzt? Das sind eigentlich schon Mordaufrufe und dergleichen. Und was mich besonders eigentlich schockiert hat, ist, dass das tatsächlich auch manchmal unter Klarnamen gemacht wird.
Ja, das ist
also, was da manchmal so bei durchkommt, das wundert mich echt, dass die Leute sich das trauen, das unter ihrem Klarnamen zu machen.
Fühlen Sie sich jetzt verbal bedroht oder haben Sie vielleicht auch die Sorge, dass das, was sich da erstmal nur verbalisiert zeigt, möglicherweise demnächst auch auf der Straße stattfindet?
Also, das sehe ich sehr differenziert, weil viele aus meiner Altersgruppe tatsächlich auch im Internet gegen Schwule hetzen und sonstiges. Ich habe mich mit 16 in der Schule geoutet. Ich hatte nie ein Problem damit. Ich hatte nur verständnisvolle Leute um mich. Auch was viele halt sagen, in der Schule schlechte Erfahrungen kann ich nicht berichten. Ich bin einer von den glücklichen Fällen, sage ich jetzt mal. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Und deswegen sehe ich auch diesen Unterschied zwischen Virtualität und Realität. Mhm. Nämlich, dass viele einfach im Internet das schreiben, was sie sich in echt nicht trauen oder was sie auch eigentlich gar nicht so meinen, sondern wie schon in der Sendung gesagt wird, aus Langeweile tun.
Ja, vielen Dank für Ihre Erfahrungen. Unsere Diskussion heute in der Redezeit macht Social Media uns radikal oder radikaler. Der Umgangston im Internet verroht zunehmend. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, kostenlose Servicetelefonnummer wie immer in der Redezeit 08000 441777. 08000 441777. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen. Vielleicht haben Sie ja selber schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass man über Sie im Netz hergezogen ist oder vielleicht haben Sie sich auch mal verleitet gefühlt, an der einen oder anderen Stelle mal über das normale Verbale hinauszugehen. Das können Sie möglicherweise heute auch mal unter anderem Namen hier wiedergeben, denn wir wollen heute mal offen darüber reden, was passiert da eigentlich. Erich von Rezuwil hat uns geschrieben, er kommt aus Hamburg, hat per E-Mail teilgenommen an der Sendung. Wutkommentare werden freigeschaltet, um mehr Kommentare zu generieren. Ohne die Rohdaten ist eine echte Beurteilung eigentlich gar nicht möglich. Es gibt oft Beschwerden über Zensur, die seltsamerweise sogar freigegeben werden. Wahrscheinlich, um den Anschein zu wahren, repräsentativ zu sein. Er schreibt aber auch, die Anonymität enthemmt nur Gefühle, die vorher unterdrückt waren. Katharina Katzer, ist das so? Haben wir in den letzten Jahren verlernt, in den letzten Jahrzehnten verlernt, richtig offen zu diskutieren, auch auf einem vernünftigen Niveau, und haben wir sozusagen unsere eigene Meinung viel zu häufig unterdrückt. Und jetzt gibt es endlich ein Medium, bei dem wir sagen können, ja, da kann ich mal alles das sagen, was ich sonst nicht sagen konnte, nicht wollte, mich nicht getraut habe.
Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, auch in die Zeit vor Internet, Smartphone und Co., dann muss ich wirklich sagen, also wir haben eigentlich früher wunderbar diskutiert, und im Gegensatz zu heute, wo wir eigentlich fast gar keine Diskussionskultur eigentlich mehr haben, da die eigentlich wirklich verschwindet. Denn es werden jetzt ja eigentlich immer nur noch Kommentare oder Meinungen oder Statements ins Netz geworfen. Das sieht man ja sogar zum Teil auch im realen Leben, wenn wir es mal sagen, wenn wir uns mal Talkshows anschauen. Das heißt, diskutiert wird eigentlich miteinander kaum mehr. Das heißt, man eigentlich der Lauteste, der überschreit alle und der kommt zu Wort. Und man geht auch nicht mehr auf die Argumente der anderen ein. Und was wir so feststellen und was wir, denke ich, bedenken müssen, ist, dass das Netz nicht nur ein Spiegel unseres ja, wirklichen Lebens ist, sondern dass das Netz auch eine Testwiese ist, dass wir hier auch Dinge ausprobieren und dass das Internet keine Einbahnstraße ist, sondern dass wir hier auch durchaus Verhalten lernen, Emotionen lernen, auch Vorbilder finden, gerade eben für Hass, für Pöbelei und ähnliche Dinge, dass wir das aber auch unter Umständen ins reale Leben übertragen. Das heißt, dass wir eben nicht abschalten und dass wir das, was wir im Netz lernen, auch normal machen. Da haben wir auch genug Fälle schon in Deutschland, ob wir Cybermobbing-Fälle nehmen oder Shitstorms, die im Netz angefangen haben und die sich dann auf die Straße getragen haben. Also da denke ich, diesen Gedanken sollten wir in Zukunft ein bisschen besser vorantreiben.
Markus Gerstmann als Medienpädagoge, wie kommen Sie auf Jugendliche oder wie gehen Sie mit Jugendlichen um? Wie begleiten Sie die auf ihrem Weg im Netz oder ins Netz erstmal hinein? Kriegen die von Ihnen sozusagen vermittelt, wie man sinnvollerweise kommuniziert, und kann man das kommunizieren in dem realen Leben, das Sie ja jetzt eben gerade sozusagen nicht abgesplittet haben wollten, haben Sie ja gerade nochmal betont, aber dieses reale Leben, dass man das sozusagen rettet ins Internet?
Ja, wir gehen ja in den Schulen, machen die Expertenkonferenz. Wir benennen die Kinder selber als Experten, weil sie die Meinung sind in der 6. und 7. Klasse, dass sie das Internet und die Smartphone-Nutzung nur sich selber beigebracht haben, nichts in der Schule gelernt haben und von wenigen Eltern eben auch ihnen was beigebracht haben. Deswegen nennen wir sie Experten, akzeptieren eben ihre Meinung erstmal und fragen dann sehr viel und lassen sie Sachen zu ihren Social-Media-Aktivitäten ausarbeiten und fragen, was würdest du einem Jüngeren oder einem älteren Unwissenden vermitteln wollen? Dann kommen auch sehr viele Sätze, die eigentlich sehr positiv sind, dass man eben sehr bewusst und sehr ins Netz gehen soll, keine falschen Sachen reinposten soll und drüber nachdenken soll. Und zum Schluss des Tages bestehe ich eigentlich darauf, dass ich nochmal Sie auffordere, überlegt mal, was für Klassenregeln ihr an den Wänden habt. Die sehen wir ja dann immer. Welche von diesen Klassenregeln lassen sich ins Internet übertragen? Und was könnt ihr damit anfangen im Netz? Sodass Sie eigentlich aus Ihrem Handlungsfeld Schule das übertragen ins Internet. Und dann, weil da steht alles drin. Sei fair zum anderen, lass den ausreden, akzeptiere, wie er ist und so weiter. Und das ist eigentlich so alles vorhanden, bloß diese Umsetzung findet nicht statt. Und da versuchen wir, Sie zu aktivieren, dass Sie genau dieses Bewusstsein haben.
Ja, Sie haben gerade angesprochen, das sind ja so freiwillige Regeln, die da vereinbart worden sind, werden die nicht möglicherweise, gerade wenn man in so einer Anonymität ist, dann doch schnell über Bord geworfen, weil man sagt, oh Gott, ist ja auch mal ganz schön, diese Regeln zu übertreten?
Natürlich werden die über Bord geworfen, und ich denke auch, dass es ganz normal ist, dass man einfach so enthemmte Räume natürlich als Jugendlicher hat, wo man einfach was ausprobiert. Dazu gibt es eben natürlich die Jugendzentren, die Freiräume, wo sowas genau stattfindet, aber es wird eben begleitet, und wir haben ja eben schon von dem Raum geredet. Ich nenne das Internet ist ein Raum, den ich begleite. Wenn ich einen Raum im Internet habe, dann versuche ich genau dieselben Regeln zu machen. Wenn ich einen Klassenraum aufmache, meine eigene Wohnung aufmache, dann gibt es da Regeln, die ich auch als Gastgeber sozusagen versuche umzusetzen. Und wenn ich im Internet mit Leuten kommuniziere, bin ich Teil des Raums und versuche, die Regeln dann auch umzusetzen. Also das ist einfach, dass es dieses Virtuelle weg ist. Dass wir müssen aus dem Realen lernen und es eben bei der Internetnutzung umsetzen. Und es ist eigentlich ganz einfach, aber es ist immer so schwer, einfach weil es so jung ist und wir lernen gerade die digitale Welt kennen, gerade mit den, dass viele Menschen im Netz sind, seit es Social Media gibt, also 2.0, ne? Also seit 2003, 2007 sind die ganzen Social Media Netzwerke erst entstanden. Also die Leute fangen an, damit umzugehen, und da machen sie Fehler. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen was aushalten. Aber wie Herr Krüken dann eben schon sagte, natürlich müssen wir dann Grenzen setzen. Wir müssen dann auch anzeigen, wir müssen auch eine Haltung haben. Und auch ich appelliere eigentlich auch an ganz viele Bürger, ins Netz zu gehen und nicht zu sagen, nee, das ist mir zu doof, da wird so doofe Sachen besprochen, sondern lass uns das Netz verteidigen, das ist gut, das ist auch eine Hilfe, um einfach mal einen anderen Gedanken reinzubringen. Was in der Flüchtlingsarbeit gerade vernetzt wird über das Social Media, ist genial. Wie viele Menschen helfen damit, organisieren sich, das ist so wunderbar, das Netz, und lass uns das nicht kaputt machen von irgendwelchen Menschen, die eben den Hass da verbreiten wollen.
Ja, Katharina Katzer, ich wollte Sie gerade nochmal darauf ansprechen. Ist es so, dass wir vielleicht den Fehler auch machen in der Betrachtungsweise des Netzes, des Internets, dass wir sagen, das ist eine andere Welt, das ist eine Spielwiese, das ist eine nicht reale Welt, müssen wir vielleicht akzeptieren? Nee, das ist eben auch ein Teil unserer Welt und da müssen wir uns im Grunde genauso verhalten wie in dem Teil, den wir bisher gelebt haben, in dem wir bisher ausschließlich gelebt haben. Also ist es ein Fehler, immer diese beiden Welten nebeneinander zu legen, und müssen wir nicht viel mehr, auch bei Erwachsenen und bei Jugendlichen, haben wir es ja gerade von Herrn Gerstmann gehört, sagen, nee, das gehört alles zusammen und die Regeln gelten hier wieder.
Auf jeden Fall. Natürlich ist es im Endeffekt eine Welt, oder es sind zwei Welten, zwei Wahrnehmungsebenen, die eigentlich zusammenkommen. Und das ist ja auch so, dass unsere Identität, die Person, die ich bin, mit der gehe ich ja auch ins Netz und das, was ich dort erlebe, prägt mich. Und das, was ich im Netz erlebe, prägt mich auch in meinem Real Life, wenn ich es jetzt mal wieder so sage. Das heißt, es ist im Endeffekt immer ein Wechselspiel. Das heißt, ich bewege mich und verändere mich immer. Und das Internet macht etwas mit mir und das reale Leben auch. Also es ist also vollkommen richtig, das nicht voneinander einerseits zu trennen und zu sagen, das ist jetzt ein Raum, in dem kann ich sein, wie ich möchte, oder ich bin da ganz anders, weil wir feststellen können, dass wir uns da doch zum Teil so verhalten, wie wir eben auch sind. Also die Bad Guys sind die Bad Guys und nicht unbedingt der brave Liebe wird jetzt da zum Pöbler. Die gibt es natürlich auch, dass Leute sich im normalen Leben nichts trauen und das dann im Netz tun. Aber wenn wir uns Studien angucken zu Shitstorms und Ähnlichem, das sind natürlich schon auch manchmal eher männliche Phänomene. Es sind natürlich auch eher aggressivere Typen, die auch einen Hang zur Lust, das haben wir vorhin schon gehört, haben oder auch zum Sadismus haben. Also nicht unbedingt der Brave wird jetzt zum Bösen im Netz. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir unsere Identität miteinander vernetzen oder so vernetzt sehen, wie Sie es eben beschrieben haben.
Herbert Kohler aus Kiel ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Abend.
Ja, ich wundere mich immer, dass diesen unverbesserlichen, dumpfbackigen Pöblern so eine Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wenn ich eins im Leben gelernt habe, ich bin 67, dann ist es das, dass man solche Leute nicht schlimmer abstrafen kann, als dass man sie absolut ignoriert. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also dann ersticken die an ihrem Hass. Weil wir tun denen den Gefallen und pöbeln zurück oder setzen uns sachlich, witzig, ironisch, böse auseinander. Lass sie doch, da können sie nichts machen. Da, wo das Gehirn versifft ist, da ist no sense. Also da kann man nichts machen. Lass sie an ihrem Hass ersticken, schlicht und ergreifend.
Klare Krollworte,
Wenn ich noch eine ganz schnell geht, eine Anekdote einwerfen darf. Ich selber bin ja eher selten online, aber meine Frau umso mehr. da hat vor ein paar Wochen irgendein Pfarrer aus Bayern gefordert, dass die Flüchtlinge sich doch an, für die sollten Prostituierte doch zur Verfügung gestellt werden. Das hat er im Ernst gemeint. Und mein Bruder aus Brasilien hat dazu geschrieben, von Herr Pfarrer, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Ich denke, das ist eine Pöbelei, die erlaubt war.
Okay. Danke, Herr Kroll, nach Kiel. Ja, Stefan Krücken, Sie haben ja vorhin ein bisschen was angesprochen im Sinne von möglicherweise ist auch in den vergangenen Jahren oder auch gerade jetzt zur Zeit die Diskussionsbereitschaft auch in der Politik nicht so groß gewesen, die Transparenz nicht so groß gewesen, dass die Leute das Gefühl hatten, Mensch, wir sind da gefragt, wir werden da auch sozusagen mitgenommen bei der aktuellen Diskussion. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Flüchtlinge, es geht nicht nur um Flüchtlinge, es geht auch um andere Themen, aber hat die Politik möglicherweise auch ein Stück weit Schuld daran, dass viele Leute ins Netz abwandern mit ihren Meinungen, weil sie das Gefühl haben, naja, ich werde ja sonst in unserer Demokratie auch nur alle 4 Jahre mal gefragt und ansonsten machen die, was sie wollen. Und hier kann ich mich jetzt endlich mal austoben, hier kann ich endlich mal mich verbalisieren, was ich normalerweise nicht konnte.
Würde ich so nicht sehen. Ich denke, dass es, wenn man sich in der Politik engagieren will, steht ja jedem Bürger frei, jederzeit in eine Partei zu treten, sich zu engagieren, zu machen, zu tun, was man will. Das ist ein freies Land. Ich denke, dass der Ton sich verschärft, weil gewisse Leute in der AfD, Herr Höcke zum Beispiel, eine Schärfe in die Debatten bringt, die wir so nicht kennen. Also wenn Sie diese Reden hören, ich glaube, NDR hat das mal gemacht, hat die geschnitten mit Reden von Goebbels. Mhm. Da sind ja erschreckende Parallelen. Ich denke, sowas kennen wir nicht. Das ist ein neues Phänomen, leider. Und das bringt natürlich eine neue Dimension und eine neue Schärfe in so Debatten. Aber jetzt generell zu sagen, dass die Politik da versagt hat, das würde ich nicht tun. Ich denke, das sind bestimmte Kräfte, die das aber auch instrumentalisieren. Nebenbei bemerkt, gerade Pegida und AfD reagieren extremst empfindlich, wenn man, egal was, sachlich vorgetragene Kritik anbringt. Der Kapitän Schwand hatte einen offenen Brief geschrieben an den Gauland. Der ist, glaube ich, den haben 1,5 Millionen Leute reichweitenmäßig verfolgt. Sehr sachlich, sehr nüchtern. Der ist ganz oft auf die Seite der AfD geteilt worden. Und unsere Erfahrung waren, dass alle Menschen, die das gemacht haben, innerhalb kürzester Zeit, oder viele von denen wurden innerhalb kürzester Zeit gesperrt und geblockt. So viel zum Thema Meinungsfreiheit da.
Jens Kolatta am Telefon, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich möchte mal ein Erlebnis schildern. Ich bin nicht in Facebook und derartigen Dingen drin und habe gedacht, ich habe Wellensittiche und ich habe gedacht, du kannst ja mal in einen Wellensittichverein eintreten. Und dann wurde mir vom Tierheim ein zugeflogener, sehr, sehr kleiner Wellensittich gebracht und der auch nicht zunahm. Und da habe ich in dem Forum dort, in dem Wellensittichverein, gefragt, was ich tun könnte. Sie glauben nicht, was für ein Shitstorm über mich hereingebrochen ist.
Wieso?
Ich müsste den Wellensittich ärztlich untersuchen lassen. Ich würde ihn falsch behandeln. Ich dürfte ihn doch nicht einfach so zu den anderen. Also unglaublich. Wegen einer einzigen Frage. Und keiner der Leute stand mit seinem richtigen Namen. Das waren alles so verdeckte Namen eben. Und ich glaube, wenn man den richtigen Namen schreiben würde, dann wäre diese Respektlosigkeit und das wäre nicht da.
Also Sie haben eigentlich was Gutes fragen wollen oder was gut gemeint und sind dafür bepöbelt worden.
Genau. Das war ein wahrer Shitstorm und ich habe dann am Ende dagestanden, als ob bei mir die Vorhölle für Wellensittiche wäre. Und ich glaube einfach, sowas passiert nicht, wenn man seinen richtigen Namen nennt. Das ist diese Anonymität, die dazu verleitet, einfach Sachen rauszuhauen, die man sonst nicht machen würde.
Lebt der Wellensittich noch?
Ja, er lebt noch. Frau Holle ist bester Dinge.
Frau Holle?
Ja, also was ich einfach sagen will, ist, ich glaube, diese Anonymität ist das Problem im Internet.
Okay, das wird auch unterstützt übrigens durch eine E-Mail von Evelyn Hamer. Sie schreibt, im Netz ist es einfach, verbale Hüllen fallen zu lassen. Der Respekt und die Würde vor dem anderen geht zunehmend verloren. Ich bin mit dieser Lebensweisheit groß geworden und lebe nach dem Motto, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Die Anonymität ist ein grundsätzliches Problem im Internet. Das haben wir ja auch jetzt gerade schon diskutiert. Ja, Ahmad Tavakoli aus Bremen ist am Telefon.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also ich bin selber Journalist, insofern ich finde das ein bisschen hintergründlich, das Ganze zu betrachten, warum die Menschen und vor allem jungen Menschen den Netz als einzige Kommunikationsebene wählen. Mhm. Stückweise, warum die Medien diese Sensationslust folgen und darauf springen, ohne sagen wir so, betrachten Sie mal vor, die Info. Nachrichten und Informationssender oder ihre Torstunde, ist es eine Zeit, wo die Jugendliche eigentlich sich kaum damit auseinandersetzt, beziehungsweise auch Nachrichtengehalt der Medien, audiovisuellen und auch Printmedien, mittlerweile so gering ist oder so, sagen wir, nicht gleichgestellt, aber alle dieselbe Thema ansprechen. Die positive Seite, diese Bürgerunterstützung und Hilfe, in vieler Hinsicht auch nochmal dieser Austausch, wonach die Menschen Energie gewinnen, die viele alte Menschen wiederum ihre Rolle finden, indem das als Lehrer, als ehemalige Lehrer wiederum in die Sache reingehen. Und ihre Infos, ihre Erfahrungen kommen kaum zum Ausdruck. Und ich denke, wir haben so viele positive Seiten, die kaum berichtet werden. Und das ist auch der Grund, warum der Netz wiederum als ein Ort, wo alle sich äußern, aber das, was wichtig ist, die Informationsgehalt, das immer weniger wird.
Interessanter Hinweis zu unserer heutigen Frage. Macht Social Media uns radikal, der Umgangston im Internet? Die Debatte wird ja schon seit einigen Tagen hier bei uns geführt beim NDR, die NDR-Debatte in dieser Woche. Und wir wollen das heute in der Redezeit mit Ihnen besprechen. Wenn Sie mitmachen wollen, wenn Sie mitreden wollen, wenn Sie eigene Erfahrungen schildern können, hier nochmal die kostenlose Service-Telefonnummer, ist die 08000 441777. 08000 441777. Katharina Katzer, sind wir im Grunde im Laufe der letzten Jahrzehnte, im letzten Jahrzehnt zu oberflächlich geworden, und das schlägt sich jetzt auch in der Form der Diskussion wieder nieder?
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall können wir natürlich feststellen, dass seit Smartphone und Co. Der Internet-Tourismus natürlich in unser ganzes Leben Einzug gehalten hat, auch in unseren Alltag. Das heißt, es wird von uns erfordert, dass wir alles schnell machen, dass wir viel erledigen können. Und das geht natürlich nicht so einfach. Wir sind dafür nicht geschaffen. Das führt automatisch dazu, dass wir irgendwie oberflächlicher werden, dass wir viele Dinge nur noch abchecken, dass wir Dinge nicht mehr richtig lesen, dass wir dadurch natürlich auch Fehler machen, dass wir auf viele Dinge gar nicht mehr richtig eingehen, auch bei Freunden oder Personen, dass wir über vieles einfach übergehen, nicht mal richtig nachdenken, einfach um den gesellschaftlichen Erwartungen hier auch Herr zu werden. Und das macht mit uns natürlich etwas. Das beschreibe ich ja auch in meinem neuen Buch. Das Internet verändert uns. Das heißt jetzt nicht zum Schlechten, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich denke, wir sollten darüber nachdenken, was mit uns passiert und wie sich das auch ausdrücken kann. Und das hat natürlich auch was mit der Diskussionskultur im Netz zu tun, die wir eben eigentlich gar nicht mehr haben. Sondern weil wir nur noch schnell etwas twittern oder etwas absetzen, ein Statement, ohne darauf noch andere Reaktionen haben zu wollen. Wichtig ist, mal schnell alles absetzen und dann schauen wir mal, was kommt.
Markus Gerstmann, wir haben es ja gerade von Herrn Kolatta gehört, der ist also angegriffen worden, weil er eine Frage zum Wellensittich gestellt hat. Können Sie aus Ihrem Bereich, aus Ihrer Erfahrung als Medienpädagoge mal vielleicht etwas schildern, was Jugendliche erleben, die plötzlich im Netz an den Pranger gestellt werden und die sich dann dieser Situation stellen müssen oder ja im Grunde automatisch von so etwas ja überbordet werden? Wie gehen die damit um? Das ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, die die Psyche immens angreift.
Ja, natürlich. Die sind natürlich ganz schön angegriffen. Und das ist aber, die ganze Breite ist ja da. Also es sind ja einfach dass Jugendliche zu Hause sitzen auf dem Sofa oder im Bett in einer WhatsApp-Gruppe einfach Schimpfwörter schreiben. Und dann geht das halt automatisch los, einfach an die Gruppe und mal sehen, wen es trifft. Und dann trifft es jemanden und dann ist er natürlich ohnmächtig oder sie ohnmächtig zu Hause und weiß nicht, was sie tun sollen und wie sie sich dagegen wehren sollen. Das ist eine sehr einfache Variante. Wir haben es ja aber bis zu Identitätsklau dann zu tun, dass wir, dass zum Beispiel Mädchen und Jungs dann Streit haben und die das Passwort voneinander wissen, dann ganze Accounts gehackt werden sozusagen mit dem Passwort, verändert werden, Kommentare oder E-Mails geschrieben werden in deren Namen. Das ist natürlich verdammt hart, weil ich dann überhaupt nicht mehr Zugriff auf meinen Account habe und ohnmächtig bin. Und diese Leiden, was eigentlich ja alle Menschen, die im Netz oder auch ohne Netz angegriffen wird, dieses Mobbing, diese Ohnmachtssituation. Ich kann nichts tun im ersten Moment. Und was ich sehr schade finde, ist bei den Kindern, dass mit denen ich arbeite, oft die einfach, der Kommentar kommt, blockieren. Und das Blockieren ist ja die eine Variante, ich kriege nichts mehr davon mit. Ja. Und das ist aber ja nicht, da bin ich nicht handlungswirksam, sondern ich finde wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen dann eben ihre Eltern, den Schulsozialarbeiter, die Vertrauenslehrerin ansprechen, vielleicht auch im Jugendzentrum oder eben im heftigsten Fall zur Polizei gehen und handeln und dagegen gehen. Weil solange das ignoriert wird, können diese Menschen ja weitermachen. Und ich will klar machen, dass die Jugendlichen eigentlich aktiv werden müssen, um dann auch ein Zeichen zu setzen. Wenn nämlich der Täter oder die Täterin mit den Betroffenen jetzt durch ist, dann nehmen sie vielleicht aus Langeweile den nächsten, und die müssen einfach eine Breitseite kriegen, dass da auch eine Grenze überschritten worden ist. Und deswegen sind wir dafür, immer klar zu machen, andere Leute ansprechen, Hilfe zu holen und gemeinsam dagegen vorzugehen.
Ist es vorstellbar, dass durch dieses unkontrollierte Beleidigen im Netz auch viele Leute zukünftig gar nicht mehr ins Netz gehen werden, weil sie sagen, nee, das ist mir einfach zu undurchsichtig, da werde ich möglicherweise auch plötzlich mal angegriffen. Gibt es da schon so Stimmen, Herr Gerstmann, dass man sagt als Jugendlicher, nee, mache ich erst gar nicht mit, weil könnte ja irgendwann mal mir vor die Füße fallen?
Ja, Jugendliche sind sehr sensibel. Also wir haben es ja in den letzten 2 Jahren intensiv erlebt, dass die Jugendlichen sagen, wir gehen nicht mehr zu Facebook. Mhm. Also wenn wir in den Schulklassen 6. bis 7. Klasse abfragen, sind vielleicht 10% von den Jugendlichen noch bei Facebook. Die sagen, dann kommen so lapidare Aussagen, das hat was mit der NSA zu tun und die lesen das alles aus. Das ist nicht ganz reflektiert, aber sie haben ein Gefühl dafür, dass das zu öffentlich ist. Und genau dasselbe erleben wir jetzt auch, dass sie sind am Diskutieren, am Aushandeln, da im Netz passiert was. Man braucht einfach nur bei YouTube reingehen, zum Beispiel dann YouTuber gegen Hass anzugucken. Das ist eine wunderbare Kampagne von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo aktive, erfolgreiche YouTuber ein Statement gegen Hass gemacht haben und darüber setzen sich Jugendlichen auseinander. Mhm. Das ist in ihrer Welt eine Botschaft, die ankommt. Ich brauche keine Plakate in den Schulen aufzuhängen. die lesen sie nicht. Also müssen wir über solche Wege Jugendliche sensibilisieren und ich glaube, sie sind viel schneller dabei, was zu verändern, als wir Erwachsenen. Also ne, wir sind immer noch bei Facebook, die Kids sind schon längst weg.
Die sind bei WhatsApp.
Ja, aber ist natürlich auch WhatsApp.
Ist das Gleiche.
Ja, ich weiß, aber von diesem öffentlichen Gefühl. Richtig. Ich habe ein Profil und stelle auf dem Profil was aus. In WhatsApp schreibe ich in ja, mehr oder weniger Gruppen oder mit Personen direkt. Ja. Ist was
Illusion,
anderes.
Ne?
Ja.
Katharina Katzer, ist das vorstellbar, dass möglicherweise diejenigen, die im Internet profitieren von ihren Social-Media-Angeboten, dass die künftig doch ein bisschen sensibler umgehen, weil sie sagen, naja, wenn wir es einfach unkontrolliert lassen, dann werden uns immer mehr Leute verlassen, weil sie das Gefühl haben, sie werden ja gar nicht geschützt?
Also ich denke schon, dass wir mittlerweile ja schon auch einen gewissen Druck auf diese Anbieter sehen. Nicht umsonst kommt Herr Zuckerberg jetzt nach Berlin, da ja Facebook sich gerade mit den Hasskampagnen und Hetze und Pöbelei gerade gegenüber Flüchtlingen ja jetzt sehr stark auseinandersetzen muss. Und auch Herr Maas fordert ja, da neue Regeln einzuführen oder zumindest, dass dieser Hass und diese Hetze schneller aus dem Netz genommen wird. Also es tut sich was, denn das Image von so einer Plattform, die leidet natürlich auch. Ich meine, Facebook ist Marktführer, ist ein Riesenimperium und da gehört natürlich nicht nur Facebook dazu. Aber es kann auch sein, dass es in ein paar Jahren ein anderes Medium gibt, das genauso viele Nutzer auf einmal hat. Denn die Nutzer wandeln sich ja auch. Herr Gerstmann hat das ja so schön gesagt, viele Jugendliche sind nicht mehr auf Facebook, die gehen zu WhatsApp. Obwohl WhatsApp natürlich dazugehört, weil es gekauft wurde. Also Mark Zuckerberg weiß schon ganz genau, wohin er gehen muss. Also, aber der Druck, der wächst auf jeden Fall. Und auch, sagen wir mal, auch rechtlich gesehen oder Gesetze, denke ich, wird es in einiger Zeit wird es da Veränderungen geben müssen, weil der Druck einfach zu hoch ist.
Stefan Krücken, nochmal zu Ihrem Kapitän Schwand. Der steht ja nun im Internet in einer intensiven Diskussion. Sie gehen aber mit ihm ja auch raus zu Lesungen und so. Gibt es da schon sozusagen eine Vermengung, dass da möglicherweise schon Menschen, die ihn im Netz angreifen, dann plötzlich auch bei so einer Lesung dabei sind? Das heißt, dass diese Radikalisierung, über die wir jetzt im Netz sprechen, dass die sozusagen schon rausgeht aus dem Netz, auch auf die Straße?
Das will ich nicht hoffen. Wir haben bei den letzten Lesungen schon ein bisschen geguckt, ne? Wer ist da? Aber ganz im Gegenteil, was ich eben einer der Anrufer, auch der ältere Herr, sagte, das Internet macht auch selbst, also auch Facebook oder die sozialen Medien tun auch sehr viel Gutes.
Ja, klar.
Sie haben auch Situationen, dass Kommentare kommen wie, Mensch, schön, dass hier mal da solche Meinungen zu Wort kommen, habe ich auch so erlebt. Und dann fangen die an, sich in der Kommentarspalte auszutauschen. Die haben sonst vorher so ein Forum nicht gefunden. Und bei Lesungen zum Beispiel erleben wir das auch, dass Leute gerne kommen, um ihn zu sehen, um ihn in echt zu sehen. Einfach um das Virtuelle ins Echte zu übertragen. Aber wir haben bislang, toi toi toi, noch überhaupt keine schlechte Erfahrung gemacht.
Katharina Katze, bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie die Befürchtung, dass möglicherweise diese Radikalisierung aus dem Netz irgendwann überbordet in Richtung Straße, in Richtung das Leben, das dann zwischen Menschen direkt ausgetragen wird?
Also ich denke, das haben wir schon. Das sehen wir auch jetzt schon, dass wir solche Phänomene haben. Sie sind natürlich jetzt nicht, es passiert nicht sofort und immer und überall, das ist ja auch klar. Aber diese Gefahren und Risiken bestehen, ganz klar. Und darüber sollte man nachdenken.
Christa Uhlenbruch-Nussbaum aus Wolgast, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich hoffe, ich bin zu verstehen mit meiner Stimme momentan.
Sind Sie?
Mir geht es vor allen Dingen um eine konkrete Frage. Wenn zum Beispiel auf Facebook nicht unter Klarnamen, aber Nutzer immer wieder Hasskommentare, aber auch völkische bis hin zu fast schon, man muss wirklich sagen, nationalsozialistischen Gedanken von sich geben. An welche Behörde kann ich mich wenden, dass ich auch weiß, dass das tatsächlich verfolgt wird? Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden und hatte mich hier bei der Polizei vor Ort erkundigt. Da hieß es, die Landespolizei hätte da so ein Programm, wo der Computer das sowieso immer durchforstet. Das reicht mir persönlich aber nicht. Nee. Und ich habe dann auch überlegt, diese Person anzuschreiben und zu sagen, was der von sich gibt. Mhm. Das habe ich aber nicht getan, weil ich dachte, das provoziert noch mehr. Ich will es aber eben auf keinen Fall stehen lassen.
Ja. Katharina Katzer, können Sie da einen Tipp geben?
Mhm. Es gibt die Internetbeschwerdestelle, die ist beim Bund angesiedelt, die finden Sie auch sehr leicht im Netz und da können Sie Ihr Vorliegen einfach schildern. Wenn Sie auch Beweise haben, liefern Sie die einfach mit und im Normalfall kümmern die sich eigentlich sehr schnell darum.
Ja, Internetbeschwerdestelle.
Genau.
Gut, haben Sie da konkret irgendwie eine Homepage, eine E-Mail-Adresse?
Ja, die heißt, glaube ich, www.internetbeschwerdestelle. Ich will mich aber nicht festlegen, aber wenn Sie bei Google das eingeben, kommen Sie direkt drauf.
Die heißt so, das auf jeden Fall.
Die heißt so.
Ja. Genau.
Ja, ja, okay. Und das ist jetzt direkt fürs Internet, wie das
richtig.
Wort schon sagt. Und,
richtig,
das
genau.
Ist aber
genau.
Von welcher Seite geht das aus?
Also das ist von, es ist eine Bundesseite, also es ist praktisch, es ist eine behördliche Geschichte und die kümmern sich um Fälle von Rechtsradikalismus, Sexismus, Pornografie, also alles, Kinderpornografie, alles, was im Netz eigentlich nicht in Ordnung ist und nicht sein sollte. Und man weiß nicht, an wen man sich wenden kann oder man kriegt keine Hilfe. An die sollte man sich wenden.
Und als Nachweis wahrscheinlich einen Screenshot machen.
Ja, wäre schon gut.
Ne? Ja, ja.
Frau Uhlenburg-Nussbaum, vielen Dank für Ihr Engagement und dafür, dass Sie Gesicht zeigen. Das finde ich wirklich ganz klasse, dass Sie sowas nicht unter den Tisch fallen lassen. Das kann man nicht oft genug anerkennen.
Super.
Vielen Dank nach Wolgast zu Christa Uhlenburg-Nussbaum für das Engagement. Ja, wie geht's weiter mit der Radikalisierung im Internet, in den Social Medien? Katharina Katzer, vielleicht an Ihnen noch mal so ein kleines Resümee. Was glauben Sie, werden wir die nächsten Jahre... Wird sich das alles ein bisschen regulieren, wenn wir die Regeln straffer halten? Werden wir möglicherweise auch mehr polizeiliche Möglichkeiten geben, bekommen, da einzugreifen? Das hat ja auch was mit Personal zu tun.
Ja, ich denke schon, dass auf verschiedenen Ebenen sich was tun muss. Aber wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass natürlich wir das Netz sind. Das heißt, also wir brauchen auch viel mehr Zivilcourage, das, was eben die Anruferin auch gemacht hat. Also je mehr wir uns engagieren und nicht eben nur auf das Negative uns konzentrieren, sondern auch dagegen angehen und auch, uns auch im Netz verbünden gegen solche Leute. Also da können wir schon immens viel bewirken. Aber ich denke natürlich schon, dass gewisse rechtliche Regelungen kommen werden, dass die auch kommen müssen, dass die Polizei auch andere Handhabe bekommen muss, um der Dinge Herr zu werden. Das wird sicherlich kommen. Aber man darf ja nicht vergessen, das, was im Netz passiert, machen ja wir Menschen. Also es ist ja nicht ein neues Phänomen, das ganz neu ist, das wir nicht kannten, sondern das jetzt eine andere Plattform bekommen hat. Also wir sind das Netz und wir pöbeln rum und wir müssen uns auch an die Nase fassen und in den Spiegel gucken, also wie wir es haben wollen. Also da denke ich mir, sind wir alle ein bisschen gefordert und aus dieser Netzbequemlichkeit einfach auch rauszukommen.
Markus Gerstmann, Ihre Prognose für die Zukunft als Medienpädagoge?
Also ich gehe d'accord mit Frau Katzer, aber ich werde nochmal darauf hinweisen. Ich glaube, wir müssen uns abgrenzen zwischen denen, die das als Strategie machen, dieses Hetzen. Diese, und das, das ist auch nachzulesen, was es für Schritte gibt, wie neue rechte Nazis versuchen, über das Netz die Mitte zu erreichen. Und das erleben wir gerade. Und das kann man alles beweisen, dass das passiert. Da kann ich einfach nur empfehlen, auf No-Nazi-Net zu gehen, weil da diese Materialien zu finden sind, welche Strategien sie haben. Aber mir ist es auch wichtig, dass wir mit den Jugendlichen arbeiten und dass wir ein demokratisches, couragiertes Netz kriegen, wo genau diese Sachen, die wir heute diskutiert haben, nicht mehr erleben müssen.
Mhm. Stefan Krücken, auch Ihnen noch ein Schlusswort vielleicht aus Ihrer Sicht. Wie sehen Sie das so in künftig? Also wird Kapitän Schwand weiter ein Stück weit anregen zu Diskussionen, aber dann die Hoffnung haben, dass sie sachlicher geführt werden?
Ja, sicher. Also was gar nicht geht, das haben Sie beide sehr schön gesagt, finde ich. Was gar nicht geht, ist da sich wegducken und Augen zu. Das geht, das funktioniert nicht. Es geht ja im Moment auch eine Debatte los, dass sich unsere Demokratie wehren muss gegen Extreme, die da kommen, die auch teilweise ja bekanntermaßen reingetragen werden. Da müssen wir uns alle wehren. Das ist sehr schön gesagt, da muss man Haltung zeigen und man muss dann, auch wenn es manchmal unbequem ist, da Stellung beziehen. Es wird Kapitän Schwand und auch Ankerz, wir werden da weitermachen, da kann kommen, was will.
Das war die Redezeit heute innerhalb der NDR-Debatte zum Thema Macht Social Media uns radikal? Der Umgangston im Internet. Wir haben mit Ihnen diskutiert und unsere Gäste waren Stefan Krücken, gerade gehört, Verleger Anker Herz, Verlag und gleichzeitig Publizist und Freund und Kollege von Captain Schwand, Markus Gerstmann, Medienpädagoge vom Servicebüro Jugendinformation in Bremen und Dr. Katharina Katzer, Soziologin, Sozialpsychologin und Autorin der Studie Cyberpsychologie. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin von NDR Info. Freitagabend ab 21.05 Uhr immer hier bei uns, unter anderem mit dem Schwerpunktthema morgen alte und neue Flugzeuge in der Luft. Logo, das Wissenschaftsmagazin, morgen um 21.05 Uhr hier auf NDR Info. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen noch einen schönen, entspannten Abend. Am besten hier mit uns, nämlich jetzt gleich Play Jazz. Michael Lages erwartet Sie auf NDR Info. Schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.